Herzlich willkommen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, zurück bei einer neuen Folge des Revi Profcast Jena. Mein Name ist Jesko Zagatowski und wir haben hier zum zweiten Mal sitzen Frau Dr. Marion Schmidt-Wenzel. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Profcast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.
Wir haben ja letzte Woche so über den Zeitpunkt bis zum Referendariat oder das Referendariat abgehandelt. Was mich da jetzt noch spontan interessieren würde, Sie haben ja gesagt, dass es ganz spannend war, so mehrere Generationen zu betrachten, mehrere Durchläufe von Menschen da bekannt, damit bekannt gemacht zu werden.
Kennenzulernen?
So, kennenzulernen, genau.
Ich weiß, es ist so leicht, ja.
Da hätte mich jetzt noch interessiert, Sie haben ja dann im ersten Semester mit einem Stamm an Menschen angefangen und der wird ja dann ein Teil zumindest davon auch deutlich eher fertig geworden sein.
Oh ja.
Jetzt spontan könnte man ja auch schon denken, okay, das macht einen vielleicht auch ein bisschen so, lässt einen mal überlegen, vielleicht auch nicht, vermutlich auch sehr typabhängig. Wie war das bei Ihnen?
Dadurch, dass ich, wie gesagt, diverse Unterbrechungen hatte und als ich angefangen hatte, uns ja gesagt wurde, Sie müssen sowieso Anwalt oder Anwältin werden, war das für mich jetzt gar nicht so sehr der Druck, weil so langsam dann schon nach ein paar Jahren im Raum stand, dass diese Pensionierungswelle irgendwann kommen wird. Und tatsächlich, also nicht, dass ich das jetzt so geplant hätte, aber tatsächlich hat sich durch diese ganzen Pausen das bei mir im Sinne auch im Hinblick auf Berufsaussichten wirklich zum Positiven gewendet. Also wenn ich jetzt durchgezogen hätte 2002 und, weiß ich nicht, 2007 fertig gewesen wäre, dann wäre ich Anwältin geworden. Was anderes oder in die Privatwirtschaft oder was weiß ich. Eine andere Alternative hätte es da wahrscheinlich nicht gegeben. Ja. Und das hat sich dann aber doch schon so abgezeichnet und also da hat man auch schon, man hat das auch selber reflektiert, wenn man ein bisschen die Augen aufgemacht hat und gemerkt hat, okay, Anfang der 90er Jahre kamen relativ viele Juristen und Juristinnen aus Westdeutschland, haben hier Posten bezogen, was ja auch notwendig war. Und wenn man jetzt einfach ein bisschen rechnet, kommt man dann irgendwann zu dem Schluss, dass die irgendwann mal in Ruhestand gehen müssen. Und das ist ja gerade das, was schon seit einigen Jahren auch die Justiz umtreibt. Zum Glück wird wieder eingestellt, aber dass das jetzt auch nicht nur die Justiz betrifft, sondern auch andere Bereiche, die Verwaltung, natürlich auch die Anwaltschaft, weil das bei denen, glaube ich, eine ganze Weile nicht so ernst genommen wurde, das Problem. Aber auch die haben, glaube ich, inzwischen so ein bisschen Nachwuchssorgen. Aber gerade im öffentlichen Dienst war klar, da wird es Lücken geben. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht bewusst Dinge herausgeschoben, im Himmels Willen. Aber es hat sich wirklich so positiv ergeben. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinem ursprünglich angefangenen Studium habe ich, glaube ich, zu niemandem tatsächlich jetzt mehr Kontakt. Ich habe aber, als ich wieder angefangen hatte nach dieser, nach der ersten Schwangerschaft und Mutterschutz, da waren noch welche da, die ich dann auch so ein bisschen noch mit begleitet habe in der Examensvorbereitung. Die waren dann gerade quasi in der Endphase oder haben dann Examen geschrieben. 2007, 2008 war das im Wintersemester, als ich wieder angefangen hatte. Und also das sind auch, also die, die es bestanden hatten, letztlich, die sind alle in die Anwaltschaft gegangen. Und ja, und dann, aber wie gesagt, dann kam gerade, dass ich dann am Lehrstuhl angefangen hatte, habe ich auch viele kennengelernt, die eben auch studentische Hilfskräfte damals an den Lehrstühlen waren. Das war auch ein sehr, waren ganz, ganz tolle, sehr, sehr kluge Menschen. Das hat natürlich auch ganz schön Druck aufgebaut. Also wenn man gerade erst relativ spät anfängt und weiß, okay, mein Studium war so, naja, geht so. Und jetzt läuft es gerade ganz gut und man ist umgeben von lauter schlauen Köpfen. Das hat ganz schön Druck aufgebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich noch zu ganz, ganz vielen Kontakt. Und auch dann in der Mitarbeiterzeit auch zu Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe das immer als sehr bereichernd empfunden.
2017 ja. haben sie ihr zweites Staatsexamen dann absolviert mhm. und haben dann auch die Stelle als Lektorin für die Examensvorbereitung angetreten. Mhm. Jetzt haben sie ja auch in der letzten Folge schon bereits gesagt, Strafrecht ist nicht so ganz ihrs. Trotzdem würde mich da interessieren, jetzt Zivil- und öffentliches Recht ja. gleichzeitig.
Super.
aber auch schon eine sehr große Kombination, oder ja. nicht? Also ich stelle mir das unheimlich umfangreich vor.
Es ist sehr umfangreich, ja. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass die Stelle so, wie sie ist, und das hat sich einfach so ergeben, Entschuldigung, es hat sich einfach so ergeben, dieser Zuschnitt, es war ursprünglich auch noch ein bisschen anders geplant. Es hätte auch eine Kombination aus Völkerrecht und öffentlichem Recht werden können, mhm. zum Beispiel, und Strafrecht und Zivilrecht. Das wäre auch möglich gewesen wegen des Law and Language-Bereichs. Aber so wie das jetzt gekommen ist, liegt mir das gut, weil ich auch in meiner Dissertation schon, ich nenne es mal hybrid gearbeitet habe. Also ich habe der erste Teil beschäftigt sich mit vertragsrechtlichen Fragen, also eine Einordnung einfach. Wie kriegen wir das in die nationale Zivilrechtsordnung? Mhm. Und der zweite Teil ist Aufsichtsrecht, also öffentliches Recht. Und von daher sage ich mal so eine, dass ich so ein bisschen beide Felder bespiele, so nenne ich es mal. Das habe ich tatsächlich auch schon während der Promotion gemacht. Von daher passt es so, wie die Kombination jetzt ist, am besten. Es wäre natürlich auch nicht schlimm, nur Zivilrecht oder nur öffentliches Recht zu machen. Das wäre auch nicht schlimm, aber es ist schon sehr breit, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache das in der Kombination gerne. Ich weiß noch, am Anfang, als ich, die Stelle war ja neu, die wurde neu geschaffen. Und die ersten Wochen und Monate wurde ich ganz oft angesprochen und erstmal gefragt, was mache ich denn hier eigentlich? Was ist denn überhaupt meine Aufgabe? Weil eben, wie gesagt, die Stelle ganz, ganz neu war. Aber ja, und von der Fachkombination lebenslanges Lernen, kann ich nur sagen. Also mhm. das ist bei mir auch so, dadurch, dass ich nicht zeitlich einfach nicht die Möglichkeit habe, vertieft mich in bestimmte Dinge einzuarbeiten. Das ist einfach leider so. Also ich habe leider kein Forschungsprofil in dem Sinne oder keine Forschungsaufgaben, sondern ich mache sehr, sehr gerne Lehre und auch diese, sag ich mal, Verwaltungsaufgaben rundherum, diese organisatorischen Aufgaben. Auch das macht mir sehr viel Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich Zeit hätte, mich mal wirklich lange und vertieft mit irgendwas zu befassen. Das heißt, dass ich mich quasi vor jeder Veranstaltung, vor jeder Vorlesung wieder neu quasi in diesen Vorlesungsgängen, also nicht komplett neu natürlich, aber schon wieder frisch da reinarbeiten muss. Das ist zum Glück über die Jahre besser geworden. Dann dachte man erstmal, ja, oh, jetzt im dritten Jahr, jetzt wird alles gut, dann kam Corona, dann gab es neue Herausforderungen. Und es ist manchmal ein ganz schöner Switch, wenn man so 2 Wochen Arbeitsrecht macht und dann wieder komplett ins Verfassungsprozessrecht wechselt. Aber inzwischen geht es ganz gut.
Stichwort Corona. Da gibt es ja auch, wenn ich das richtig sehe, einen LTO-Artikel
ja.
von Ihnen in Kooperation mit Frau Klafki.
Ja.
7 Fragen zum digitalen Unirep an der Uni Jena, trotz Corona nicht allein vor dem Examen stehen. Da vielleicht meine erste Frage, wie kam es dazu, dass Sie dann Artikel gemeinsam mit Frau Klafki in LTO geschrieben haben?
Das war eine Idee von Frau Klafki und ich meine, dass sie da auch Kontakte hatte oder hat. Genau, also das rührte, war nicht meine Idee, aber ich habe das dankend angenommen, dass wir so eben nicht nur Werbung für die Uni insgesamt, sondern eben auch für unser Examensrepetitorium machen konnten, auf diese Art und Weise. Ja. Genau, sollte eigentlich genau nennen. Das kriege ich, glaube ich, gar nicht mehr zusammen so richtig.
Wie kam denn das Jena-Corona-Rap außerhalb von Jena an? Hat man da irgendwie auch über den Artikel vielleicht noch Rezensionen dazu bekommen?
Gab es also, überhaupt Rezensionen? Ich habe zu dem Artikel selber habe ich jetzt kein Feedback bekommen. Aber was wir gemacht haben, ist, Wir haben uns mit einer der Veranstaltungen, weil wir eben aufgefordert wurden, auf einen Digital Award beworben und haben dann tatsächlich auch mit dem Propedeutikum die Auszeichnung als beste Lehrveranstaltung bekommen. Da war ich schon ein bisschen stolz. Das ist aber also dieses Propedeutikum, ich weiß nicht, ob Sie die Veranstaltung kennen, das ist quasi unsere Intro-Veranstaltung zur Examensvorbereitung im Zivil- und öffentlichen Recht natürlich. Im Strafrecht können das Herr Mayer, Frau Grünewald und Herr Schramm, die machen das in den zwei Semestern. Die kriegen das zeitlich gut hin. Aber Strafrecht, Öffentlichsrecht und Zivilrecht ist doch von der Menge her nochmal eine andere Hausnummer. Und deswegen sollte es diese Intro, diese Einführungsveranstaltung mit dem schönen Namen Propedeutikum, also den Vorkurs quasi geben. Das war so die Idee quasi, die auch mit meiner Stelle in Zusammenhang stand, dass so ein Vorkurs in diesen Bereichen angeboten wird, weil eben von vielen der Sprung von den großen Übungen zur Examensvorbereitung, zu den Examensklausuren, die im Examensklausurenkurs geschrieben werden, doch als sehr, sehr heftig empfunden wurde. Und man die Lehrenden auch den Eindruck hatten, dass es an gewissen Grundlagenkenntnissen fehlt. So. Dann hatten wir also einmal eine schöne Veranstaltung, die ab, ich glaube, Wintersemester 18/19 angeboten wurde, das heißt noch vor Corona. Und da hatten wir schon die Idee, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Lehre Lernen digital aufzupimpen. Und zwar mit dem, was Moodle so bereitstellt. Also Moodle ist da so langsam warm gelaufen an der Uni und das bietet ja doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann wurde noch als Tool H5P dort mit hineingearbeitet, also ein Programm, wo man eben auch schön quasi Videos interaktiv bearbeiten konnte. Und da hatten wir schon ein schönes Konzept und haben uns mit dem Konzept auch bei der Akademie für Lehrentwicklung beworben, haben da auch eine Förderung bekommen und damit konnte ich zwei ganz tolle studentische Assistenten mit beschäftigen, die das dann auch umsetzen konnten, weil ich da tatsächlich nicht die Zeit hatte. Also das kostet unglaublich viel Zeit, solche Selbstlern-Lerntools zu erstellen, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden und wir haben jetzt ein sehr, sehr schönes, breites, dickes Moodle-Selbstlernprogramm neben der eigentlichen Vorlesung in diesem Moodle-Raum. Und das fanden die halt auch gut von diesem Digital Award. Ich weiß nicht, ob die das immer noch vergeben. Keine Ahnung. Es gab da auch nichts außer Ruhm und Ehre und was man sich auf die Homepage packen konnte. Aber
das sind die schönsten Preise.
Aber immerhin. Und genau, also das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Und wie gesagt, also dieses digitalisierte Probedeutikum, das wurde auch gefördert. Also diese Idee wurde auch gefördert, die wir, wie gesagt, schon vor Corona hatten. Und im Übrigen, was, glaube ich, sehr, sehr positiv aufgenommen wird und es auch gut gespiegelt wird von Studierenden, die auch noch Bekannte haben, die nicht in Jena, sondern zum Beispiel in Berlin studieren, dass unser Examensklausurenkurs gut digital läuft. Oder sage ich mal teildigital. Weil wir Und das ging, also das war auch Zufall, dass ich da ein paar Tage vorher mit Verantwortlichen von Lehrer-Lernen gesprochen hatte. Und ich glaube, es war so kurz vorm Probeexamen, da schwante es schon, dass es möglicherweise einen Lockdown geben könnte. Und da habe ich das nur angesprochen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, auch digital die Klausuren abzugeben. Und dann meinten, ja, da gibt es ein Tool, Und damit konnte ich, als der Lockdown kam, tatsächlich quasi von Freitag auf Montag das Probeexamen digital durchführen, was sonst rein in Präsenz gemacht wurde. Und das haben wir beibehalten, auch für den Examensklausurenkurs. Also dieses digitale Einreichen, dass weder an irgendwelchen Lehrstühlen noch bei mir im Lektorat noch in irgendwelchen Postfächern handschriftliche Klausuren liegen müssen, die dann ewig vielleicht auch nicht abgeholt werden, sondern dass sie ihr handschriftlich verfasstes oder getipptes am Ende, wir haben jetzt auch digitale Klausuren, dass sie das einfach behalten können, dass sie auch wissen, was sie geschrieben haben und dass auch digital korrigiert wird. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fortschritt, was wir dieser furchtbaren Zeit so insgesamt dann doch zu verdanken haben. Und ich glaube, das hat unser Repetitorium sehr vorwärts gebracht, in digitaler Hinsicht.
Sie sagten da auch in dem Artikel, dass Sie auch gerne nach der Pandemie die Examensvorbereitung noch mehr digital gestalten wollen. Haben Sie da jetzt gerade konkret noch Vorstellungen, wohin man da noch vordringen könnte?
Also, was mich immer noch so ein bisschen reizt, sind neben solchen digitalen Lerntools, die eben geschaffen werden. Ich finde, da könnte es mehr geben. Hm. Wie gesagt, das ist wirklich eine Ressourcenfrage. Also Zeit insbesondere als Ressource, das umzusetzen. Fände ich spannend, wenn wir vielleicht solche Lernräume digital noch ein bisschen besser umsetzen könnten. Also ich bin große Verfechterin von privaten Lerngruppen. Ich finde, das ist super. Wenn man der Typ dafür ist natürlich. Ne? Mhm. Aber an sich, ich denke, den meisten bringt das sehr viel. Und es ist aber manchmal schwierig, die zusammenzubringen. Ich habe zwar so eine AG-Börse, die ich anbiete, aber wir haben nur relativ sporadisch Anmeldungen dazu. Mhm. Aber es gibt auch an der Uni jetzt ein neues Tool, Mahara heißt das, aber da muss ich mich noch einarbeiten, das wohl auch ermöglichen soll, dass man digital miteinander arbeiten kann. Das ist so ein bisschen mein Plan für dieses Sommersemester, dass ich mal gucke, ob das sich für unsere Examenskandidaten, Kandidatinnen eignet, dass man da zum Beispiel digitale AGs oder vielleicht noch ein bisschen mehr Vernetzung der Examenskandidaten und Kandidatinnen irgendwie hinbekommen kann. Also wir hatten in der Corona-Zeit mal experimentiert mit MS Teams, aber das wurde nur so halb angenommen. Und also wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir irgendwie so eine Plattform hätten, auf der miteinander diskutiert wird. Ja, das glaube ich, das fände ich ganz gut. Genau. Und ansonsten weiter ausbauen, was wir so haben. Ich bin inzwischen nicht mehr so die große Freundin von digitalen Lehrveranstaltungen. Ich glaube, an bestimmten Punkten ist das ganz sinnvoll. Und wenn man halt mal, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen, Bahnstreik, kann ja sein. Mhm. Zum Beispiel, wenn man einfach nicht nach Jena kommt, das kann ja mal passieren, oder was weiß ich, anderweitig sonst die Veranstaltung verschieben müsste, dann denke ich, dass solche Zoom-Vorlesungen schon ganz okay sind, aber ganz grundsätzlich ist eine Präsenzveranstaltung, denke ich, für alle besser. So für die Lehrenden als auch für die Studierenden. Also viel, viel mehr digital, was jetzt die Lehre an sich angeht, weiß ich nicht, ob man da so viel jetzt einbauen kann. Also ich arbeite ja selber auch in meiner Lehre, wie auch einige andere ja, mit solchen Audience-Response-Systemen. Hm. Pingo zum Beispiel gibt es da. Das finde ich schön. Ich finde es auch schön, wenn man das noch ein bisschen schöner einbauen könnte dann in die Präsentation. Aber am Ende in der Lehre selber geht es, glaube ich, um Interaktion. Und so sehr viel digitaler möchte ich die Lehre selber eigentlich nicht, aber so ein bisschen vielleicht dieses Lernumfeld, dass, wenn es so um die eigene Vorbereitung geht, noch ein bisschen mehr Selbstlernen parallel. Aber es sollte das Persönliche und der Austausch eben nicht zu kurz kommen. Das finde ich wichtig. Also das ist so meine, auch jetzt sind ja noch ein paar Jahre vergangen seit diesem Artikel auch, dass ich glaube, dass das wichtig ist, dass auch die Menschen miteinander reden.
Wenn wir da gleich bei dem Thema bleiben, wie haben Sie denn selber die Corona-Zeit wahrgenommen und wie ging es Ihnen damit?
Also es war was ganz Besonderes. Es war irgendwie anstrengend, obwohl ich nur oder größtenteils zu Hause war. Ich habe zu dem Zeit eine Erstklässler zu Hause gehabt. Ich war also auch noch Lehrerin in anderem Kontext. Das war richtig anstrengend. Weil der sich zwar sehr, sehr bemüht hat, aber natürlich das Lernen auch erst lernen musste und immer ganz schnell in so einer Frustrationsgrenze war. Und naja, also der Größere, der konnte schon sehr, sehr selbstständig arbeiten, aber das war so ein bisschen schwierig. Das musste ja mit einem in Enkeln gebracht werden. Und dann, wie gesagt, den Klausurenkurs umzustellen war leicht, aber die Vorlesungen selber vor diesem, ich weiß, dieser schwarze Bildschirm, das ist immer dieses Bild, was da gebracht wird, aber das ist für den Lernenden unglaublich anstrengend, weil eben dieses Feedback einfach fehlt. Und das nagt dann so ein bisschen, weil, also wenn ich jetzt in die Gesichter gucke in einer Vorlesung, dann weiß ich, kommt das an, was ich gesagt habe, oder tut es das nicht. Aber das fehlt völlig und das war auch so mein Eindruck, dass das ganz, ganz vielen anderen Dozenten und Dozentinnen so ging. Dass einfach dieses soziale Feedback auch gefehlt hat. Ansonsten, wie gesagt, ich wohne auf dem Land, also da war also
Internetprobleme.
Internetprobleme, richtig, Internetprobleme. Aber wir haben so schon relativ viel Abstand zueinander und waren trotzdem auch sowieso immer viel draußen. Also ich sag mal so im Alltäglichen hat sich bei mir das gar nicht so sehr ausgewirkt. Aber was eben besonders war, war dieses Schulische und eben der Versuch irgendwie für die Studierenden trotz der sehr, sehr großen Einschränkungen ein gutes Programm auf die Beine zu stellen. Ja. Und ich glaube, dass das viele auch sehr, sehr mitgenommen hat, diese Zeit. Also auch das, was ich so mitbekomme, dadurch, dass sich das Studium so verzögert hat. Natürlich sind diese Corona-Semester, die man da bekommen hat, was Gutes, ist auch notwendig. Aber dadurch zieht sich natürlich das Studium auch sehr in die Länge. Und das kann auch belastend sein. Hm. Dann gab es auch vereinzelt Personen, denen es auch wirklich psychisch nicht gut ging in dieser Zeit. Und das war natürlich, man bekam die ja gar nicht so richtig zu greifen. Also dadurch, dass diese Isolation so stark war. Also und ich biete ja auch natürlich individuelle Beratung an. Da geht es nicht nur um Lernpläne, sondern natürlich auch um, wie geht es mir jetzt gerade hier in dieser Situation? Und das war in der Zeit, war das an sich okay. Aber jetzt so danach hatte ich immer mal das Gefühl, dass die Leute wirklich noch so ein bisschen gestruggelt sind, wie, was mache ich jetzt aus meinem Studium? Wann ist ein guter Zeitpunkt fürs Examen? Auch in den Vorlesungen merke ich, dass da teilweise gesagt wird, wenn ich sage, naja, haben Sie dieses und jenes Fach denn schon mal wirklich aktiv gehört? Und da meinten die, da war Corona, da gab es nur irgendwelche Podcasts. Mhm. Also da ist gar nichts hängen geblieben, so richtig. Und das ist halt das, was so ein bisschen was schade war. Aber an sich, also ich konnte damit umgehen. Ich bin jetzt, ich fremde nicht mit digitalen Sachen, aber das Soziale hat mir auch gefehlt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt kommen ja gerade, wenn ich das richtig denke, vor allem die Semester, die eben in der Corona-Zeit angefangen haben, jetzt so nach und nach auch ins Repetitorium rein.
Ja.
Nehmen Sie da auch irgendwie einen Unterschied wahr?
Von denen, die angefangen haben, Moment, also das war dann Sommer 20, das war so das erste große Semester. Ja, die kommen jetzt, so langsam kommen die, das stimmt. Unterschied inwiefern, muss ich jetzt mal zurückfragen.
Also vielleicht auch im Vergleich zu den vorherigen Repetitoriengängern und Gängerinnen, ob es da, also sei es jetzt eben, was Sie teilweise angesprochen haben, irgendwie Lücken in bestimmten Bereichen oder sei es meinetwegen auch tatsächlich in einer mehr oder weniger von Ihnen subjektiv wahrgenommenen sozialen Umgangsweise oder.
Da fällt mir jetzt positiv eigentlich nur auf oder ein, dass die Studierenden die Präsenzveranstaltung sehr, sehr wertschätzen. Also das nicht bei jedem Format und nicht immer, aber wenn jetzt mal was auf online angeboten wird, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, aber können wir das nicht in Präsenz machen? Und das war auch gegen Ende dieser Corona-Zeit, wo dann immer noch nicht ganz klar war, wie wird es jetzt durchgeführt, doch nochmal online. Also die meisten, denen war das so wichtig, Präsenzveranstaltungen zu haben. Und also diese Wertschätzung der Präsenz, das ist das, was ich so bemerke. Und ich bin jemand, ich mache meine Veranstaltungen auch, ich hoffe, das schreckt jetzt nicht ab, sehr viel interaktiv. Das heißt, sowas wie Kleingruppenarbeit, das kennen Sie möglicherweise nicht aus Ihrem Studium, nur aus der Schule. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt fast noch ein bisschen mehr angenommen wird, aber das kann natürlich auch Zufall sein,
ja,
ne? Noch mehr angenommen wird, als das vor der Corona-Zeit so der Fall war. Was jetzt so an Lücken, kann man nicht so pauschal sagen.
Okay.
Also,
und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, das finde ich gut, ja. Was ich aber trotzdem nach Corona jetzt auch ein bisschen, also auch anders mache als vorher, weil einfach, was die Möglichkeiten gibt. Ich zeichne meine Veranstaltung der vorlesungsfreien Zeit und auch meine Klausurenkursbesprechung auf. Mhm. Ich streame nicht live, weil ich denke, dass das Quatsch ist, wenn jemand, ist, also es ist an sich ein Vollzeitstudium, da können sie auch, ne, anstatt irgendwo zu sitzen, auch gerne kommen und sich das angucken. Aber wenn es mal nicht passt, dann finde ich, besonders bei den Veranstaltungen der vorlesungsfreien Zeit, kann ja immer sein Praktikum,
ja,
ne, was weiß ich.
Ja. Kinder.
Job.
Ja.
Urlaub.
Hm.
Okay. dann finde ich das einen schönen Service, dass man sagen kann, okay, ich zeichne das auf und man kann das nacharbeiten. Das ist nicht das Gleiche wie Präsenz. Viele von denen, die grundsätzlich in der Präsenzveranstaltung sind und dann mal so vielleicht eine Woche nicht da waren, sagen dann, oh, also ist schon gut, dass es die Aufzeichnung gibt, vielen Dank dafür, aber Präsenz ist schon besser.
Hm.
Ja? Hm. Aber ich finde trotzdem, dass es eine schöne Möglichkeit ist. Ich habe am Anfang, fand ich das auch ganz furchtbar, die Vorstellung, dass das etwas, was ich mache, oh Gott, ich sitze gerade beim Podcast, aufgezeichnet wird. Und dann anderen zur Verfügung steht, die das immer merken, was ich da für Quatsch erzähle. Aber das überwindet man dann irgendwie.
Ja. Okay. Haben Sie auch in Ihrem Lebenslauf stehen, dass Sie auch bei, dass Sie etwaige Gremienmitgliedschaften an der FSU jene haben? Da ist dann aufgezählt der Fakultätsrat, die Studienkommission, der Zwischenprüfungsausschuss, Mitglied der Akademie für Lehrentwicklung. Also sie hängen da ja wirklich in diesem, ich sag mal, Studienthema und diesem Lehrthema wirklich drin. Mhm. Das sind ja alles irgendwie so Bereiche, die da auch drauf anspielen. Vielleicht da auch mal ganz offen gefragt, was machen Sie da für Themen, die Sie interessieren? Oder auch, wie versuchen Sie denn dort, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, umzusetzen, einzubringen?
Also die ersten, die Fakultätsgremien, also Fakultätsrat wird man ja gewählt. Ich bin formal wissenschaftliche Mitarbeiterin und vertrete damit auch im Fakultätsrat den Mittelbau an unserer Fakultät.
Ich
bin auch nicht alleine, wir sind zwei. Und versuche da natürlich zuvörderst, also neben allem anderen, aber natürlich auch die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit einzubringen, beziehungsweise zu schauen, ob da es irgendwas gibt, was die da betrifft.
Mhm.
Kommt immer mal vor. Alles andere hängt dann so ein bisschen mit drin. Also wir würden uns sehr, sehr wünschen, wenn viele unserer Kolleginnen und Kollegen sich in den Gremien engagieren. Es ist aber manchmal wirklich so ein bisschen zäh, da Interessenten zu finden, wenn es da vakante Posten gibt.
Mhm.
Also Fakultätsrat, wird man gewählt. Alles andere wird so besetzt. Das heißt, wir schreiben dann meistens eine Rundmail, wer Interesse hätte. Und also wir kriegen es immer voll, aber es ist jetzt nicht so, dass uns die Bude eingerannt wird damit, mit Interessenten.
Wenn ich ja kurz anmerken könnte, ich finde es aber schön zu wissen, dass das offenbar nicht nur bei Studis so ist.
Nein, das setzt sich fort. Das setzt sich fort. Und ich kann das natürlich auch verstehen, weil es ist ein befristeter Vertrag. Sie haben nicht nur die Promotion, sie haben auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben für den Lehrstuhl natürlich wahrzunehmen und dass man da sich nicht so viel ans Bein binden möchte nebenbei. Ich verstehe das. Aber es ist, sage ich mal, vom Aufwand her überschaubar und es hilft schon sehr, wenn jemand sagt, okay, ich mache mit. Weil am Ende landet es ansonsten immer auf wenigen Schultern, die dafür sehr viel machen müssen. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich glaube, das betrifft jede Statusgruppe, dieses Problem. Genau. Genau. Und wie gesagt, alles andere, also Zwischenprüfungsausschuss, das ist interessant.
Ja.
Da geht es um Anerkennungsverfahren. Wenn Studierende die Hochschule wechseln und wir dann eben darüber beschließen müssen, in welchem Semester landen die, welche zwischenprüfungsrelevanten Leistungen werden anerkannt. Und es geht um Härtefallanträge, wobei das in letzter Zeit durch diese ganzen Corona-Semester und schon vor Corona gab es hier schon eine Verlängerung quasi dieser dieser Frist, bis wann man die Zwischenprüfung abzulegen hat, von 4 auf 6 Semester für Beginn im Wintersemester, da wurde da schon sehr, sag ich mal, der Druck rausgenommen.
Ja.
Also da war früher viel mehr, glaube ich, Betrieb in diesem Zwischenprüfungsausschuss. Das ist inzwischen, also momentan, relativ entspannt. Dann, Studienkommission ist hochgradig spannend. Hm. Also gerade, Sie hatten ja mit Herrn Ohle auch gesprochen über die Einführung des Bachelor. Hm. Ja, also das sind alles so Sachen, alles, was irgendwie studienrelevant ist, wenn Ordnungen geändert werden müssen, das wird natürlich von bestimmten Personen vorbereitet, aber das kommt dann in die Studienkommission. Da sind auch relativ viele Studierende vertreten. Wir sind zu dritt als MitarbeiterInnen vertreten. Und da hat man schon relativ viel Gestaltungsspielraum. Und kann da auch wirklich an aktuellen Themen mitarbeiten. Das ist total spannend. Hm. Also, und ich versuche natürlich das, was ich an didaktischer Erfahrung aus meiner Praxis oder aber eben auch aus meinen Weiterbildungen mitbringe, das dann auch einfließen zu lassen. Hm. Ganz klar. Ob das dann jedes Mal fruchtet, das ist was anderes. ob das auch sinnvoll ist, das kommt dann immer drauf an, aber genau, also das versuche ich schon und dann, aber das ist auch ein Fakultätsgremium und die Akademie für Lehrentwicklung ist ein universitäres Gremium, das auch mit verschiedenen, verschiedener Statusgruppen besetzt ist, einige Professoren, Studiendekane teilweise, Mittelbau, Studierende, alle dabei und die Akademie hat verschiedene Aufgaben. Einmal werden Förderlinien vergeben, von denen ich auch schon profitiert habe. Das war, bevor ich Mitglied war. Hm. Für Innovation in der Lehre, für quasi Lehrpreis wird ausgeschrieben von der Akademie für Lehrentwicklung. Ich hoffe immer, dass unsere Studierenden das auch wahrnehmen, dass man eben auch, wenn man eine Lehrveranstaltung ganz toll findet, dass man das da auch vorschlagen kann, weil das natürlich auch, sag ich mal, für die Wahrnehmung der Fakultät was Schönes ist. Mhm. Und dann der Lehrpreis, ja der universitäre Lehrpreis, vielleicht auch mal bei uns landet. Mhm. Ich weiß nicht, wann das zuletzt der Fall war, kann ich nicht mehr sagen. Früher hat auch mal die Fachschaft sowas vergeben.
Selber?
Mhm.
Aha.
Aha.
Erzählen Sie mal.
Habe ich gehört. Doch, also ich meine, das ist quasi ein, ich meine mich zu erinnern, dass wir auch mal einen Fakultätslehrpreis hatten und dass der in den Händen der Fachschaft war. Und wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, schneiden Sie es einfach
raus. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben im Büro tatsächlich irgendwo so alte, uralte Pokale stehen.
Mag sein.
Die da,
ja.
Aber das war vor meiner Zeit. Da.
Ja, sehen Sie, ich bin eben schon lange dabei. Genau. Also, das macht die ALE, die Akademie für Lehrentwicklung. Und ansonsten werden viele Programme von denen entwickelt. Also sie ist auch zuständig für den Dies Legendi, Tag der Lehre, der im November meistens stattfindet. Da wird dann der Lehrpreis auch verliehen und es ist immer ein themenspezifischer Tag der Lehre und es gibt eben verschiedene Workshops.
Ja.
Letztes Mal hatten wir KI in der Lehre, war super spannend.
Ja.
Dieses Jahr, glaube ich, habe ich auch gesagt, mache ich bei der Planung mit.
Ja. Uff.
Genau, also das muss dann auch irgendwie im Sommer noch stattfinden. Also da versuche ich mich mit einzubringen und natürlich auch so ein bisschen den Standpunkt unseres Fachbereichs mit einzubringen.
Mhm.
Also dadurch, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Fachbereiche vertreten sind, natürlich auch schauen, dass die Geisteswissenschaften, insbesondere die Rechtswissenschaft, da eben auch so ein bisschen mitgehört wird.
Mhm.
Und was natürlich hochgradig spannend ist, ist in solchen in Gremien, die mit verschiedenen Fachbereichen oder Mitgliedern aus verschiedenen Fachbereichen besetzt sind, einfach mal so zu hören, wie ist es denn da? Wie läuft denn das Studium, die Prüfungskultur? Ja? Hm. Wie läuft das denn, was weiß ich, in der Biochemie?
Ja.
Also da kann man auch viel mitnehmen, was man dann wieder hier einfließen lassen kann. Also genauso diese, von denen ich schon berichtet habe, diese Workshops von der von der Servicestelle Lehre lernen. da trifft man eben auch Lehrende aus ganz verschiedenen Fachkulturen.
Mhm.
Unglaublich spannend. Ganz, mhm. ganz wertvoll, was man da mitnehmen kann, auch für die eigenen Veranstaltungen. Deswegen, wir bieten auch, bis jetzt haben wir das immer gemacht, in den letzten Jahren im Herbst für unsere neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Veranstaltung, so einen Crashkurs Hochschuldidaktik an, in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Lehre lernen. Da war zuletzt die Nachfrage nicht so da von Seiten unserer MitarbeiterInnen. Und das fand ich total schade, weil das so ein tolles Angebot ist. Ich hoffe, ich mache jetzt mal Werbung. Ich hoffe, alle, die künftig vielleicht an der Fakultät in dem Kontext arbeiten und Lehrveranstaltungen anbieten, weil es ist ja Lehrverpflichtung, sie müssen ja was machen, nutzen das, weil das, also da kann man unglaublich viel Gutes für gute Lehre lernen. Habe ich auch, glaube ich, hoffe ich. Genau. Und ja, was man noch, wir in der Akademie für Lehrentwicklung werden auch Programme entworfen. Also zum Beispiel Prinzipien guter Lehre, Prinzipien guter digitaler Lehre und sowas. Das geht dann in den Senat und wird dann beschlossen. Also das sind alles, was so im Lehrkontext ist. Und wie gesagt, da versuche ich eben den Standpunkt der Rechtswissenschaft und natürlich auch den Standpunkt des Mittelbaus so ein bisschen mit einzubringen. Aber Es ist ein großes Gremium und genau. Also das ist auch relativ zeitintensiv. Also demnächst ist wieder Vergabesitzung, dann jetzt neulich war erst Klausurtagung und das ist dann auch wirklich fast ein ganzer Tag, der dann damit drauf geht. Aber es macht Spaß.
Dazu noch eine ganz fiese Frage, okay. Wenn Sie so sagen, ja, Sie bieten ja auch so die Didaktik-Workshops an. Sollte so eine gewisse Prüfung von didaktischen Fähigkeiten nicht als Voraussetzung für das Lehren sein?
Teilweise ist das tatsächlich ja so. Also es gibt Hochschulen, Fachhochschulen, die das voraussetzen, dass man didaktisch fortgebildet ist. Und das mit entweder quasi den Leuten schon als Bewerbungsvoraussetzung mit vorgibt oder aber sagt, wenn du dann kommst, musst du das machen. So ähnlich war das bei mir auch. Also bei mir wurde, dadurch, dass ich so einen Schwerpunkt in der Lehre habe, wurde ich auch darauf hingewiesen, dass es dieses Fortbildungsprogramm ja gibt an der Universität und ob ich dann bereit wäre, das auch zu machen. Klar. Ja, also war ich und es hat sich auch wirklich gelohnt, das mal, also es, wie gesagt, eine ganz tolle Einrichtung, die Servicestelle. Ich, aus meiner Perspektive und im Sinne der Studierenden, würde ich das schon sehr begrüßen. Zwingen ist im Hochschulkontext immer schwierig.
Ne? Ja, da kommt, Lehrfreiheit.
Da kommt die Lehrfreiheit immer schwierig. Aber ich glaube, dass es vielen guttun würde, über die eigenen Erfahrungen hinaus, weil da kommt es ja meistens her, was man so an Didaktik mitbringt, sich vorzubilden und auch mal andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Wie gesagt, Austausch mit anderen Fachkulturen, unglaublich bereichernd. Also meinetwegen könnte man das ruhig zur Verpflichtung machen. Das ist nicht schlimm. Aber andererseits haben wir gar nicht die Kapazitäten. Also auch die Servicestelle, das sind nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein Mann dort beschäftigt ist, deswegen. Die könnten nicht für die ganze Universität, für alle, die hier lernen, verpflichtend solche Programme durchführen. Das würde nicht funktionieren.
Das kann man ja aufstocken.
Das könnte man aufstocken. Das fänden die bestimmt auch gut. Ja. Aber also jetzt, so wie es momentan läuft, glaube ich, freuen die sich lieber, wenn jemand kommt, der das wirklich will.
Ja.
Also ich sage mal, aus Sicht der Studierenden wäre es vielleicht ganz gut, wenn die Lehrenden generell didaktisch gut vorgebildet wären, weil das ist ja auch eine zentrale Aufgabe der Lehrpersonen an der Hochschule. Aber eben nicht die. Und die Forschung ist halt das immer noch, worauf es ankommt. Muss man so sagen. Also wenn man, bei mir wie gesagt nicht, weil das ist nicht mein Tätigkeitsfeld, nicht mehr, aber was die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrerinnen angeht, da freut man sich immer, wenn die gute Evaluationen mitbringen und so weiter und so fort, aber der Schwerpunkt liegt ganz, ganz eindeutig im Forschungsbereich, was man so, meine Erfahrung aus Berufungskommissionsmitgliedschaften.
Haben Sie mal überlegt, selber Professor zu werden?
Nur kurz. Das habe ich kurz verworfen. Warum? Weil, aus mehreren Gründen. Erstens, wie gesagt, ich habe Familie. Ich habe mich einmal durch diese Zeit, ich kann nicht sagen, dass ich da wirklich locker flockig kurz durchgegangen bin, weil es war wirklich anstrengend. Und das müsste ich nicht nochmal haben. Und in die Rechtswissenschaft ist es so, dass grundsätzlich eben nochmal ein Werk verfasst werden muss, noch ein Buch geschrieben werden muss. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist ja auch alles rundherum. Sie sollen bitte im Ausland gewesen sein. Sie sollen bitte viele Drittmittel eingeworben haben. Und bitte auch Veröffentlichungen. Ja? Also eine gewisse Publikationsliste von einer gewissen Güte wird auch erwartet. Und da war ich ganz realistisch, dass ich das in meinem Alter nicht mehr in einer vertretbaren Zeit schaffe und auch nicht will. Und da, warum nicht vielleicht auch, ich glaube, man muss auch diesen Forschungsdrang haben. Und ich kann auch gut mich abends ins Bett legen und mich und sagen, okay, das mache ich, kümmere ich mich morgen drum.
Ja.
Ich glaube, diese geborenen Wissenschaftler, die können das nicht. Die finden ihre Fragestellungen, die bearbeiten die und das ist dann auch das, worum es sich dreht und das ist auch richtig so.
Ja.
Und die sollen das auch machen.
Ja.
Und mir fehlt da einfach so ein bisschen, also da, ich, das bin ich nicht.
Ja.
Ich bin jemand anders.
Ja. So, jetzt kommen wir aber zu den Instagram-Fragen, die uns zu Ihnen geschickt wurden. Okay. Gut, fangen wir mal an. Was macht einen guten Studierenden aus?
Oh Gott, was ist das?
Sie haben ja alles mal miterlebt, haben Sie das letzte Mal erzählt.
Ich habe schon ganz viel miterlebt. ich bin da, ganz ehrlich, ich bin da überhaupt nicht streng. Ich finde, ein gutes Studium kann auch eins sein, in dem man sich selbst verwirklicht. Respekt finde ich wichtig, aber das ist so eine generelle Eigenschaft.
So, was macht einen guten Menschen aus?
Was macht einen guten Menschen aus? Natürlich wünschen wir uns als Lehrende sehr, dass die Studierenden an unseren Lehrveranstaltungen teilnehmen, dass sie sich darauf vorbereiten, aktiv mitarbeiten und das auch nachbereiten. Aber das ist jetzt so die reine Lernendenperspektive und auch wertschätzend im Diskurs sind. Also aber das hat auch nichts mit gut oder schlecht zu tun. Ich freue mich über jeden, der sich beteiligt. Egal wie sinnvoll der Beitrag jetzt ist oder nicht. Aber ich freue mich wirklich über jeden, der sich traut und ich finde, das ist wirklich bei vielen Trauen, in der Lehrveranstaltung zu sagen, ich sag jetzt mal was. Ich konsumiere nicht nur aktiv, sondern ich beteilige mich, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt. Aber wie gesagt, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Aber ich darüber freue ich mich einfach sehr. Ich versuche deswegen auch in meinen Veranstaltungen immer so ein bisschen Spielarten mit einzubringen, wie so Warm-up oder Abschlussrunden, bei denen wirklich jeder mal was sagt, was er eben mitnimmt oder aus der vergangenen Woche mitgenommen hat. Das kann sich auch wiederholen. Es geht wirklich nur darum, dass gesprochen wird. Und letztlich geht es ja in unserem Studium, es ist ja auch eins, was sich um Sprache dreht. Und am Ende kommt eine mündliche Prüfung. Und es ist nicht schlimm, wenn Sie schon ein bisschen vorher das Argumentieren und das sich äußern vor anderen, mit anderen üben. Das stimmt nicht.
Nächste Frage: Wie groß ist der Einfluss der Qualität des Unireps für den Ruf der Fakultät bei potenziellen Studis?
Das ist eine gute Frage. Das wäre wahrscheinlich eine gute Frage für potenzielle Studis. Ich hoffe, dass er groß ist und wir das dadurch, dass wir, wie ich meine, ein gutes Programm zur Verfügung stellen, den Ruf der Fakultät dadurch was Gutes tun. Aber wie es tatsächlich ist, ich frage in den mündlichen Prüfungen für Staatsexamen ganz gerne, natürlich neben, wie haben Sie sich aufs Examen vorbereitet, warum jener? Gerade bei denjenigen, die jetzt nicht unmittelbar aus dem Umfeld kommen. Und da wird ganz oft gesagt, CHE-Ranking. wäre ein Grund, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und da wurde ja gerade im letzten insbesondere das Unirep ganz positiv hervorgehoben. Also wir haben das Repetitorium ja 2017, 2018 angefangen, ganz neu aufzustellen. So richtig begonnen hat das neue Unirep dann 2018, 2019. Und ich glaube, dass wir inzwischen wirklich ein gutes Programm haben. Ein gutes Programm, was wo man sich nicht, also natürlich können Sie auch immer zum privaten Repetitor gehen. Das belasse ich ja jeden. Aber ich glaube, Sie müssten es nicht.
Da würde mich dann mal interessieren, wenn das so 2017, 2018, 2019 losging. Was war denn dann davor?
Gab es
einfach nichts? Oder?
Natürlich nicht. Aber es war anders strukturiert. Also es war komplett anders strukturiert. Ich kann jetzt quasi aus meinem Studium berichten, weil ich habe ja hier studiert. Ja. Und es gab das Unirep war, das waren auch so an 3 Tagen in der Woche und die Veranstaltung war so ein bisschen gemischter. Und wir hatten, also zum Beispiel hatten sie eben morgens von 8 bis 10, also es ging um 8 los, von 8 bis 10 hatten sie, Arbeitsrecht oder BGB und danach hatten sie nochmal 1,5 Stunden Arbeitsrecht. Und dann hatten sie den anderen Tag erst 1,5 Stunden Ö-Recht und dann nochmal 1,5 Stunden nochmal BGB. Also da hat so ein bisschen die Struktur gefehlt. Und das haben wir versucht umzubauen. Dann der Examensklausurenkurs, den gab es auch schon, natürlich. Auch das Probeexamen, das hieß damals noch Kompaktklausurenkurs, gab es auch schon. Aber beim Examensklausurenkurs war es so, dass sie die Klausuren samstags in der Uni angefertigt haben. Und als ich studiert hatte, musste man die auch samstags einreichen. Später war es dann so, dass man bis Dienstag Zeit bekommen hatte. Das haben wir auch so übernommen. Aber es war halt das halbe Wochenende weg, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Ansonsten, diesen Vorkurs gab es nicht. Also sie hatten wirklich große Übungen, Hauptrepetitorium. Und auch die anderen Kurse in der vorlesungsfreien Zeit gab es nicht. Also das heißt nicht, dass es kein Repetitorium im Arbeitsrecht oder im Handels- und Gesellschaftsrecht gab es, aber die waren in der Vorlesungszeit. Das heißt, es hat sich sehr geballt in der Vorlesungszeit und dafür hatten sie zwischendurch 3-4 Monate, da waren sie eben auf sich allein gestellt. Und das haben wir versucht, durch diese neue Struktur zu überwinden und durch diese, auch es gibt ja auch neue Kurse, also die Ferienkurse im öffentlichen Recht zum Beispiel, viele auch gesagt haben, öffentliches Recht, huhu, da fühle ich mich sehr unsicher, deswegen haben wir da noch ein paar mehr Veranstaltungen jetzt mit auf der Agenda. Genau. Also es gab natürlich Unirep, aber jetzt ist es eben, sag ich mal, ein in sich strukturiertes Programm.
Ja.
Das war vorher nicht so.
Und dann hätte ich noch eine Frage da. Die wurde ausdrücklich so gestellt.
Okay.
Ich verkürze da jetzt nichts. Wo Probeexamen?
Wo Probeexamen? Na, erstens natürlich hier, zweitens entweder im Seminarraum oder digital. Und wenn jetzt die Frage heißt, wann gibt es die Klausuren zurück?
Ich habe keine Ahnung.
Wann gibt es die Klausuren zurück? Dann kann ich dazu sagen, die Korrektoren haben immer so 3 bis 4 Wochen Zeit für die Bearbeitung. Dann muss nochmal der jeweils Klausurverantwortliche oder die Klausurverantwortliche drauf gucken.
Ja.
Ob die Klausuren so in Ordnung sind. Und dann wird mir das entweder zurückgemeldet oder ich sage mir das quasi selber, wenn ich die Klausuren selber stelle. Und dann gebe ich die wieder aus. Also ungefähr einen Monat kann man mit rechnen. Und die Besprechung vom Probeexamen, falls darauf die Frage abzielt, die findet dann so ungefähr zu dem Zeitpunkt statt, wenn die Klausuren korrigiert sind. Und die eine Frist ist bis 19.04. und die andere Frist für die zweite Woche ist bis 26.04. und irgendwann danach müssen wir dann quasi neben den bestehenden Vorlesungen diese Besprechungstermine einsetzen. Das ist gar nicht so einfach. Also das ist quasi der organisatorische Teil, den ich mache, neben Prüfungssimulationen organisieren und Klausuren verteilen, dann sowas versuchen irgendwie mit unterzubringen.
Sie sind ja auch selbst Prüferin in verschiedenen Bereichen. Wie ist es so, auf der Seite des Prüfers zu stehen?
Also beim ersten Mal war ich auch sehr, sehr angespannt. Also gerade im Staatsexamen, wenn man dann auf einmal auf der anderen Seite sitzt. Also ich sag mal, gewisse Anspannung ist immer noch da, weil es ist eine wichtige Situation. Das sollten auch, also auch die Kandidaten und Kandidatinnen sollten das natürlich sein. Sind sie auch.
Aber, ich glaube, die meisten machen sich da weniger Sorge, zu wenig angespannt zu sein.
Ja, ich glaube auch. Naja, manchmal sieht man Leute, die halt wirklich ziemlich leger da ankommen und dann denke ich mir so, hey, es ist euer quasi eigentlich der Abschluss eures Studiums.
Ja.
Ne? Also ein bisschen kann man auch quasi irgendwie zum Ausdruck bringen in der ganzen Art und Weise. Aber ich glaube, aufgeregt sind die trotzdem. Wie ist das, wenn man auf der anderen Seite sitzt? Also wie gesagt, es ist eine große Verantwortung und man muss das auch ein bisschen reinkommen, gerade beim Staatsexamen so ein Prüfungsgespräch zu führen und zu leiten. Ja, es gibt ja eine bestimmte Anzahl an Minuten, die theoretisch für jedes Fach zur Verfügung stehen. Und man muss ja versuchen, das irgendwie gleichmäßig auf die Kandidaten zu verteilen. Und das kommt dann.
Mhm.
Ja. Es ist auch hochspannend, andere Prüfer und Prüferinnen zu beobachten, ja, gerade aus der Praxis.
Ja.
Hochspannend. Ja, und ansonsten, ich mache also auch in anderen Kontexten Prüfungen, aber ich glaube, also die wichtigste ist schon, berufsentscheidendste ist die fürs Staatsexamen. Ja, und das ist, also ich finde diesen Prozess der Notenfestsetzung, ich weiß, die Kandidaten und Kandidatinnen, die werden ja dann nach diesen einzelnen Prüfungsabschnitten, werden die nach draußen geschickt und warten dann und werden dann wieder hereingebeten. Und diesen Zeitpunkt wird quasi ausgehandelt, muss mal so zu sagen. Aber das geht einher mit einer letztlich Rekapitulation dieser gesamten Prüfung bei 5 Leuten. Waren es bis jetzt ja immer 50 Minuten ungefähr, dieser Prüfungsabschnitt dauert. Das heißt, man geht es nochmal durch, dann schaut man, wer hat sich besonders gut hervorgetan, wer war nicht so gut, wo lagen die Stärken, die Schwächen, und dann wird für jeden Teil quasi dann erstmal eine Note festgesetzt im Konsens, und das dauert. Also, und das ist aber, also für alle, die denken, es ist ja viel Glück und viel Willkür dabei, aber auch wirklich, also es ist nicht so, dass die Prüfer und Prüferinnen sich das leicht machen. Das ist wirklich ein Aushandeln, ein Abwägen, Vergleichen, also das ist schon anstrengend, und wenn man danach dann nochmal die Note begründen muss, sie haben als Prüfling einen Anspruch darauf, grundsätzlich wird darauf verzichtet, aber wenn jemand das möchte, wird die Note am Ende dann auch noch begründet, und das ist dann meistens gar nicht so einfach, finde ich. Also auch wenn man in diesem Diskurs eigentlich ganz klar zu diesem Ergebnis dann gekommen ist, dann nochmal jemandem zu sagen, es ist jetzt diese und jene Note geworden, weil, und das ja meistens bei demjenigen, denn wer eine Begründung möchte, ist ja möglicherweise nicht zufrieden. Nicht immer, aber möglicherweise. Manche sagen einfach, ich möchte es einfach besser machen. Ja, die sind dann ganz offen, aber oft sieht man dann auch so ein bisschen schon den so ein bisschen so einen enttäuschten Blick, und dann nochmal zu sagen, deswegen ist es jetzt nur, meistens ist es gar nicht nur, das ist eigentlich eine ordentliche Note, aber deswegen ist es die jetzt geworden, das finde ich immer ganz schön herausfordernd nach so einem ganzen Prüfungstag. Ja, also sie sitzen da ja von früh, wenn sie als Vorsitzende, ist man mit dem Prüfling schon rechtzeitig da, und also kurz vor 9:30. Und bei einer Fünferkommission zieht sich das ganz schön. Und ja. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ich mache das gerne, und ich finde, das gehört zu meiner Stelle auch dazu. Also sowohl schriftlich als auch mündlich zu prüfen fürs Justizprüfungsamt. Wie soll ich sonst gut aufs Examen vorbereiten, wenn ich gar nicht weiß, was da so drankommt, wie die Anforderungen sind. Aber es ist eine große Verantwortung.
Okay, dann würde ich in den letzten Teil des Gesprächs überleiten. Das kennen Sie ja sicher als gute Zuhörerin, nämlich die Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Das ist mir auch bei der letzten Folge mit Herrn Ohler, wurde mir zugetragen, dass ich die Möglichkeit eines fantastischen Wortwitzes, nämlich der Entweder-Oder-Frage, einfach
Ah ja, ein bisschen platt ist schon.
Ja, ein bisschen, aber man hätte ihn auch machen können.
Man kann so vieles machen.
Wird jetzt trotzdem damit nachgetragen für die Personen, die sich da beschwert haben. gut, Meer oder Berge?
Oh, ich liebe wirklich beides. Also ich bin begeisterte Skifahrerin, auch wenn das vielleicht inzwischen nicht mehr politisch korrekt ist. Aber ich gehe sehr gerne alpin Skifahren und das versuche ich mir auch immer frei zu schaufeln, diese eine Woche im Jahr. Und deswegen liebe ich die Alpen, ich liebe die Berge. Mhm. Andererseits finde ich Meer auch ganz, ganz toll. Also deswegen, da kann ich mich ganz, ganz, ganz schlecht entscheiden. Ich war in letzter Zeit häufiger in den Bergen als am Meer. Das kann ich vielleicht sagen.
Aber wenn Sie sich entscheiden müssten.
Oh Gott. Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann vielleicht doch mehr, weil das so diese Weite finde ich einfach faszinierend.
Anschlussfrage, Sommer oder Winter?
Alles hat seine Zeit. Sommer oder Winter, wie gesagt, ich bin gerne im Winter. Ich mag den Winter, aber ich mag den Sommer mehr.
Frühstück oder Abendessen?
Abendessen, weil ich frühstücke. Ich mache sowas. Ja.
Sie machen sowas.
Selbstverständlich. Ich frühstücke, aber unter der Woche bin ich dann meistens alleine und beim Abendessen nicht. Und das finde ich schöner.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Lieblingsgebäck?
Lieblingsgebäck. Zählen noch Süßspeisen?
Genau. Ja. Also machen Sie Süßspeisen, Lieblingssüßspeisen, was
ich
auch immer.
Ich liebe Kaiserschmarrn. Oh ja.
Also einmal im Jahr nach Wien irgendwie besuchen noch Professor
Müllerberg. Ich kann ihn inzwischen ganz gut selber. Ja.
Sie machen ihn einfach selber.
Ich kann ihn ganz gut selber, ja.
Fernsehen oder On Demand?
On Demand.
Gucken
ist flexibler.
Gucken Sie gerade aktuell was?
Ach, immer mal. Also jetzt gerade habe ich angefangen mit einer Serie, die ich bei ARD Online in der ARD-Mediathek gefunden habe. Da geht es um, ich glaube, Fortress heißt das, um Norwegen, das sich irgendwie abkapselt. Sehr nationalistisch eingestellt ist, weil das spielt in einer nahen Zukunft, so wird es beschrieben. Und hat so ein bisschen Corona-Anwandlungen hat es auch. Europa ist schon dem Untergang geweiht und in Norwegen herrschen noch goldene Zeiten. Deswegen haben sie eine große Mauer um das Land gebaut. Und dann bricht eine Seuche aus. Nein. Und genau. Also ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mir das zu Ende angucke, aber das gucke ich gerade.
Aber das gucken Sie gerade. Bier oder Wein?
Wein.
Rot oder Weiß?
Rot.
Alles klar. Kaffee oder Tee?
Beides geht nicht, ne?
Nee, das müssen Sie sich jetzt hier entscheiden.
Da muss ich mich entscheiden.
Das ist ganz wichtig.
Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Dann Latte Macchiato.
Okay, das wär's auch schon. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Schön, dass Sie hier die Zeit gefunden haben. Ist ja doch immer so ein kleiner Einschnitt in der Woche, den man sich da freihalten muss.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dann Frau Dr. Marion Schmidt-Wenzel im Gespräch beim Profcast. Auch wieder an euch. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, empfehlt uns weiter an Freundinnen und Freunde und Bekannte und alle eure Arbeitsgruppen, Mitglieder, also alles, was ihr da so habt. Und das habe ich lange nicht mehr gesagt, fällt mir ein, wenn ihr irgendwie Kritik habt, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn ihr etwas gern wieder hättet, das könnt ihr uns alles gerne schreiben. Wir haben eine E-Mail, profcast@uni-jena.de, schreibt uns da gerne. Ansonsten, Frau Schmidt-Wenzel, möchten Sie noch irgendwie kurz eine abschließende Rede halten, ein Plädoyer?
Ein Plädoyer wofür? Ich halte ein Plädoyer für, würde mir so vieles einfallen, aber Mut haben im Hinblick auf Examensvorbereitung. Kommen Sie gerne ins Unirep, wir freuen uns über Ihre Teilnahme und ich berate aber auch gern jeden, der sich anderweitig vorbereitet, das ist auch völlig in Ordnung und wir haben aber ein ganz tolles Programm, deswegen kommen Sie gerne. Wenn Sie Fragen haben, können Sie auch mir natürlich eine E-Mail schreiben, jur@uni-jena.de.
Das werden wir einfach auch gleich in der Videobeschreibung, sage ich schon, in der Folgenbeschreibung verlinken. Videopodcast sind wir noch nicht so weit. Gut.
Man braucht Ziele.
Ja. Gut, dann vielen Dank und tschüss.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Profcast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.